Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Lieber Jesus Christus, danke für diese Zusage aus deinem Wort am heutigen Morgen. Wir beten dich an, als den Erstgeborenen vom Vater, dass durch dich die Welten geschaffen wurden, dass du dich in deiner Göttlichkeit aufgemacht hast, aus der Ewigkeit in unsere Welt hineinbegeben hast, der Sünde, der Gottferne, der Abgrenzung von dir, uns gleich geworden bist, um uns mit dem Vater zu versöhnen, am Kreuz auf Golgatha und mit deiner Auferstehung alle Todes- und Höllengewalt besiegt hast. Was hast du schon in diesem Gestern für uns getan? Dank sei dir. Und im Heute bist du als der Gekreuzigte und Auferstandene, als der König, dem nichts entgeht, der den Heilsplan des Vaters Stück für Stück im ganz äußerlichen Chaos vollendet und als der gute Hirte sich um seine Gemeinde sorgt, sie versorgt, auch heute Morgen jeden Einzelnen unter uns ganz persönlich. Dank sei dir, lieber Herr. Und danke, dass du auch der wiederkommende Herr bist und bleibst, du unsere Zukunft bist. Und wir bitten dich, Herr Jesus, komme du bald. Danke, dass du das zugesagt hast. Und danke, Herr, dass wir jetzt in der Auslegung deines Wortes durch unseren Bruder Andreas Schäfer dich neu wieder deiner Größe, deiner Herrlichkeit, deiner Macht, deiner Majestät, deiner Gewalt erfahren dürfen. Öffne unsere Herzen dazu, schenk uns ein vertrauendes, gehorsames Herz. Amen.
Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. So formuliert im Anrollen der braunen Gewitterfront 1934 in der Barmer Bekenntnissynode. Eindrücklich, klar, griffig. Wer ist das denn? Wer ist denn dieser Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird? Dieses eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben? Oder anders gefragt, warum ist uns dieser Jesus denn so wichtig? Warum gehört er auf jeden Fall mit hinein, wenn wir uns Gedanken machen darüber, was uns auf der Lahö wichtig ist? Warum bekommt er sogar den finalen Platz? Warum bekommt er das Achtergewicht? Was ist denn da passiert? Was ist denn passiert, dass 30 Jahre, nachdem es diesen Jesus auf dieser Erde gab, 30, 35 Jahre später, Menschen rund um den ganzen Mittelmeerraum ihn angebetet und ihn geehrt haben? Was ist denn passiert, dass Menschen Texte bekannt haben, wie wir es vorhin getan haben, fast 2000 Jahre später im Philipperbrief, im sogenannten Christushymnus? Was ist passiert, dass es solche Lieder gibt, wie wir es heute Morgen als Grundlage im Kolosserbrief vor uns haben? Da muss doch irgendwas geschehen sein mit diesen Menschen. Da muss doch was passiert sein. Was ist denn passiert, dass Anfang des zweiten Jahrhunderts, etwa 110, 112, ein römischer Statthalter Plinius im kleinasiatischen Raum, ganz nervös an seinen Kaiser in Rom schreibt, er braucht Hilfe, Anleitung, was er mit dieser wuchernden Sekte der Jesusleute anfangen soll. Er hat ja schon versucht, sie der Todesstrafe abzubringen. Das haben wir eine ganze Reihe dann getan und abgeschworen, sind den alten Göttern wieder anheimgefallen. Aber ein harter Kern will nicht lassen. Und dann hat er versucht, rauszukriegen, in entsprechenden Verhörmethoden, was sie da eigentlich so treiben. Und bekommt unter anderem also raus, dass die sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammenkommen pflegen und Christus als ihren Gott im Wechselgesang ein Lied singen. Das machen wir 2000 Jahre später immer noch. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Was hat's denn mit diesem Jesus so auf sich? Was ist denn das, was an diesem Jesus so besonders ist? Und bevor ich auf diesen Kolosserbrief eingehe, denke ich, hilft uns bei aller Textfülle, die wir haben, dass wir einen Weg gehen und uns diesen Vorgang bewusst machen, der geschehen sein muss, damit es zum Texten des Christushymnus im Philipperbrief, zu Texten des Jesusliedes im Kolosserbrief, zum Bekenntnis irgendwelcher Christen im zweiten Jahrhundert im kleinasiatischen Raum und zum Bekenntnis der Jesusleute bis heute kommt. Was ist passiert? Gehen Sie mir mit mir ganz in den Norden von Israel. Gehen Sie mit mir an einen Ort namens Caesarea Philippi. Und dort an diesem Ort Caesarea Philippi sehen Sie Jesus mit seinen Jüngern stehen. Er spricht mit ihnen und er fragt sie die entscheidende Frage, die wir heute Morgen ja ein ganz klein wenig versuchen zu beantworten. Wer ist denn dieser Jesus? Was sagen denn die Leute, wer der Menschensohn sei? Und dann stehen sie da oben. Und dann bekommt er etwas mitgeteilt von den unterschiedlichen Meinungen, die man so haben kann, wer denn dieser Jesus sei. Und die Meinungen sind uns ja bekannt. Die einen sagen, das ist Johannes der Täufer, das andere ist der Elia, das andere ist der Jeremia, ein wichtiger Prophet. Das heißt, er bekommt große, gewichtige, starke Titel. Und da ganz im Norden steht Jesus, bekommt also diese Umfrageergebnisse mitgeteilt. Und gleichzeitig steht er in einer ganz entscheidenden Gegend, einer Gegend, wo zum einen es ein Augustustempel gab. Das heißt, die römische Kaiserverehrung war unmittelbar lokal präsent. Dort oben, Caesarea Philippi, sind wir unmittelbar in einem großen Panheiligtum. Die griechische Mythologie mit allem, was dazugehört, war präsent. Und wir stehen gleichzeitig an den Jordanquellen Caesarea Philippi. Das heißt, die Heilsgeschichte Gottes war präsent. Und diesem Religionsideologie-Mischmasch-Präsenzraum fragt das Jesus, was sagen denn die Leute? Und dann kommt die Frage, die kommen musste. Und was sagt denn ihr? Was sagt denn ihr? Was sagt denn ihr, dass ich sei? Und jetzt kommt dieser Satz, der uns ja so bekannt ist, dieser Satz, dass dann eben Simon Petrus das formuliert, einzigartig formuliert, zeitlos formulieren darf. Du bist der Christus. Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Merken Sie, da ist doch was passiert. Merken Sie, da ist was passiert. Das alles, was die vorher gesagt haben, da beim Panheiligtum und angesichts des Augustustempel und mit der ganzen Präsenz des alttestamentlichen Heilsgeschehen, mit all den Statements aus den unterschiedlichen Mündern der damaligen Zeit, da ist doch was passiert, wenn da der eine dasteht und sagt, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Da ist etwas geschehen. In dem Augenblick hat dieser Mann den normalen Rahmen gesprengt. Der normale Rahmen wurde gesprengt. Bis dahin war ja alles noch im Rahmen. Bis dahin war alles noch schön ordentlich. Bis dahin konnte man noch damit ganz gut leben auf dieser Welt. Dass da irgendeine besondere jüdische Gestalt gab, die meinetwegen auch von Gott gesandt ist und entscheidende, wesentliche, wichtige Dinge zum Weltgeschehen beizutragen hat und moralische Anweisungen hat und alles, was da so da ist, das war alles noch im Rahmen, das war alles noch im vorgegebenen, innerweltlich, religiös, weltanschaulich legitimierten Rahmen. Man konnte ja den Augustus da verehren und man konnte auch beim Panheiligtum benennen. Man konnte auch jüdisch leben. Man konnte sogar sagen, Jesus sei Elia oder Jeremia oder sonst einer Prophet. Alles kein Problem. Aber der Rahmen wird in dem Augenblick gesprengt. Der wird in diesem Augenblick gesprengt und passt in diesem Moment nicht mehr in das kleine Feld hinein, wenn ich sage, du bist der Christus. Du bist der erwartete Messias. Du bist der zur Rettung der Welt, der Gesandte Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dann habe ich tatsächlich den Rahmen verlassen. Und das ist es. Petrus hat den Rahmen verlassen. Der ist nicht mehr in dieser kleinen Form, die man ja unterschiedlich haben kann. Und es gibt ja tausend, aber tausende von Kulten, Religionen und Weltanschauungen, Ideologien, die kommen und gehen, das wissen wir miteinander. Mehr oder weniger Einfluss, alles im Rahmen. Aber dann stand eben ein Plinius da und sagte, lieber Kaiser Trajan, das scheint mir jetzt nicht mehr im Rahmen zu sein. Und er hat's verstanden, das war nicht mehr im Rahmen, was sie da machen, was so ungefährlich aussah, da am Sonntagmorgen sich zu treffen und ein paar Jesuslieder zu singen. Wir müssen mit diesen Leuten klarkommen, gib mir Anweisungen aus der römischen Zentrale, wie ich fortan mit denen umgehen soll. Petrus hatte den Rahmen verlassen. Er hat den Rahmen insofern verlassen, als er einen nicht mehr kontrollierbaren Jesus verehrt hat. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist der riesengroße Unterschied, dass alle Religionen, alle Weltanschauungen, alle Ideologien werden immer von wem kontrolliert? Von den Menschen, die diese Weltanschauung, diese Religion, diese Ideologie befüttern, gutheißen, ihr nachfolgen, darin ihren Sinn finden. Sie werden von mir kontrolliert. Ich bin die Instanz der Religion. Und jetzt steigt ja einer aus und sagt, nein, stopp. Ich habe die Person gefunden, die außerhalb meines Rahmens ist. Wenn ich ihn so anspreche, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, dann ist er für mich entgrenzt. Dann habe ich ihm einen Rahmen zugegeben, der in meinem kleinen Kopf gar nicht mehr da ist. Ich kann ihn also in dem Moment nicht mehr steuern. Merken Sie, das große Subjekt wechselt. Ich, der Mensch, rutsche raus und der lebendige Gott, Jesus Christus, steht in der Mitte. Und das ist das Besondere, dass dieser Petrus sich einen Jesus gewählt hat, den er selber entgrenzt hat mit seiner Wahl, den er nicht mehr kontrollierbar hat, wo er quasi sagt, auf den bin ich jetzt fokussiert. Und indem ich das sage, bin ich in der empfangenden Rolle. Ich habe mich für ihn entschieden, aber ich bin in der empfangenden Rolle. Und als das Jesus aus dem Mund des Petrus hört, da sagt doch dieser Jesus in Matthäus 16 diesen für uns so entscheidenden Satz, Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Sondern das, was du da gerade gesagt hast, das hat dir mein Vater im Himmel geschenkt. Und damit sind wir an der Schlüsselstelle. Das lebendige Gott in Jesus Christus, der angebetet wird, seit 2000 Jahren angebetet wird, dass er bei denen, die ihn da anbeten, bei denen muss er was getan haben. Es ist etwas, was mit ihnen geschehen ist, dass sie in diesem Jesus Christus den Sohn des lebendigen Gottes erkennen und sagen wie ein Petrus oder mit welchen Worten auch immer, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat diesen Jesus tatsächlich für sich gewählt. Und indem er ihn für sich gewählt hat, indem er ihm seine Liebe bekannt hat, indem er ihm das gesagt hat, hat er natürlich ein Bekenntnis abgelegt, das ist unglaublich. Ein Bekenntnis, das alles sprengt. Fortan haben wir in diesem Jesus mit aller Bekenntnisbildung der letzten 2000 Jahre bis zu unserem berühmten Bekenntnis 1934 in der Barmer Erklärung, haben wir natürlich etwas Faszinierendes, dass der Christus in der Person von Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diese Welt gekommen ist, dass er ganz Mensch, dass er ganz Gott war und dass er nun in einer ganz entscheidenden Weise heilvoll für dieses Universum in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha gehandelt hat, auferstanden ist, seine Gemeinde baut und wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist doch eine Entgrenzung. Und damit legen wir ein Bekenntnis ab, ein unwahrscheinliches Bekenntnis ab. Und dieses Bekenntnis ist nun das Bekenntnis der Jesus-Leute. Nicht nur, Jesus gibt mir gute Tipps. Jesus ist wichtig. Jesus ist eine entscheidende Figur. Jesus hat Wichtiges zu sagen oder wie auch immer sie das so für sich zusammenbasteln. Sondern Jesus, das ist der Sohn Gottes. Das ist Gott selbst, der gekommen ist und in seinem Heilshandeln gehandelt hat für alle. Petrus, selig bist du. Jesus sagt da und sagt, selig bist du. Glücklich zu preisen bist du. Petrus, du hast es unglaublich gut, dass dich das erwischt hat. Dass du das sagen und bekennen kannst. Dass es nicht nur deine Liebessprache ist, ich habe diesen Jesus gewählt. Es ist eine Bekenntnissprache. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er erfährt, dass dieser Jesus, dem er das gegenüber sagt, dort oben in Caesarea Philippi, dass der nun auch für ihn unfassbar machtvoll in sein Leben hineintritt und ihm sagt, du gehörst in den Felsen meiner Gemeinde, Nichts wird diese Gemeinde überwinden. Ich bin die letzte entscheidende Autorität. Er bestätigt ihm dieses göttlich. Und dann beten wir Jesus an. Ja, wir beten Jesus an. Ja, wir schließen uns den Christen aus diesem zweiten Jahrhundert an, die damals in den Verhören vor dem Statthalter Plinius gesagt haben, wenn wir uns am Sonntagmorgen treffen, dann müssen wir uns unglaublich früh treffen, weil es noch keinen geschützten Sonntag gibt. Wir müssen uns so früh treffen, bevor der erste von uns zur Sklavenarbeit muss. Das ist richtig früh. Und dann treffen wir uns richtig, richtig früh. Und dann treffen wir und dann singen wir unserem Gott, dann singen wir unserem Jesus die Lieder. Das war's, das war's. Warum haben sie das getan? Weil ihnen Gott ein Riesengeschenk gemacht hat. Sie durften in Jesus, den Sohn Gottes, den lebendigen Gott selbst, erkennen, begreifen, erfassen, haben ihre Liebe ihm bekannt, bekennen es vor aller Welt und haben in ihm den, dem sie fortan vertrauen. Wir beten diesen Jesus an. Das ist es. Das ist passiert. Und dann tatsächlich, das ist ja das Faszinierende, dann sind innerhalb von wenigen Jahrzehnten sind Texte entstanden, die uns ganz eigenartig berühren. Texte wie der berühmte Hymnus des Philipperbriefes, Philipper 2, wir haben ihn zitiert. Oder eben, was ich heute ihn habe lesen lassen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Und in diesem Kolosserbrief begegnen wir also einem Lied. Wir begegnen tatsächlich einem Lied. Und mit einem Lied begegnen wir einer ganz bestimmten Form, die für uns Christen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja in dem Satz, dass wir Jesus Christus, das eine Wort Gottes haben, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Wir haben ja in der Heiligen Schrift von diesem Jesus ganz verschiedene Formen, wie er uns bezeugt wird. Sie wissen das doch. Wir haben doch diese wunderbaren Evangelien, die Berichte von Jesus, die Predigten von Jesus, die Taten von Jesus, Kreuz, Auferstehung, alles haben wir beschrieben, das sind Texte, Berichte. Natürlich haben wir auch ganz bestimmte Bekenntnisformulierungen. Das sind so Texte, aus denen später auch große Bekenntnistraditionen entstanden sind. Wir haben viele Erklärungen zu Jesus. Denken Sie an die apostolische Lehre. Und wissen Sie, was wir auch haben? Wir haben Lieder. Tatsächlich, wir haben Lieder. Und diese Lieder, diese gebundene Sprache, die hat etwas ganz Wesentliches. Sie ist nicht das Einzige, aber es ist ein ganz wichtiges Mittel für Jesus. Seit 2000 Jahren braucht die Gemeinde Lieder. Das Singen gehört elementar zum christlichen Glauben dazu. Ganz elementar. Wir haben uns geäußert, nicht über das Gesprochene, sondern über das vorgetragene, gesungene Wort Gottes. Weil Lied, gebundene Texte, prägen unser Herz, unseren Geist. In ihnen können wir das ausdrücken und bekennen. Sie schaffen eine Realität und die Wirklichkeit, auf der wir vertrauensvoll weitergehen. Ja, das gehört alles dazu. Wenn wir nachher miteinander singen, Jesus Christus herrscht als König, dann wissen wir, solche Texte haben uns geprägt, über viele von uns, über viele Jahrzehnte geprägt. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Punkt. Ende. Das merken Sie sich viel einfacher, als wenn ich Ihnen sagen würde, lernen Sie irgendeinen Text aus dem Hebräerbrief auswendig. Aber damit haben Sie ein Bekenntnis, Sie haben einen Liebestext, Sie haben einen Vertrauenstext, der fortan zu Ihnen gehört. Und deswegen tatsächlich haben die das damals so gemacht, wie wir es heute machen. Mitten in seiner Rede im Kolosserbrief nimmt der Apostel Paulus und zitiert einen Text. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem, ganz kurz, ganz klein. Wir haben noch keine GEMA. Wir haben also noch kein Copyright. Wir haben noch nicht diese kleinen Texte, die bei uns hinter jedem Lied drunter stehen. Das heißt, wir wissen jetzt nicht genau, wann ist dieses Lied zum ersten Mal in welchem Verlag erschienen, wer hat die Rechte. Ja, das wissen wir nicht. Ja, Sie können jetzt mit mir philosophieren und nachdenken. Kam das von Paulus selbst? Hat Paulus es aus Feiert Jesus 15 in Kleinasien zitiert? Wir wissen es doch nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja, aber er hat es hineingenommen, geleitet durch den Heiligen Geist. Jetzt haben wir mittendrin einen Liedtext. Und dieser Liedtext ist nun dummerweise in unserer Bibel nicht als Liedtext abgedruckt, sondern als Fließtext. Schade, 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 schade. Man hätte nämlich sonst die Strophen besser erkannt. Das ganze Ding hat nämlich zwei wunderschöne Strophen, mit denen die damals Jesus besungen haben. Sie haben eine erste Strophe, die ist in den Versen 15, 16 drin. Das ist die Strophe, wo es heißt, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalt, ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und dann kommt, die waren unglaublich modern, die hatten schon eine Bridge. Dann kam eine Bridge da rein, also eine Zwischenstrophe hat man damals gesagt. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und dann kommt Strophe 2. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Denn durch ihn hat er alles mit sich versöhnt, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ein Jesuslied aus dem ersten Jahrhundert. Ein wunderschönes, starkes Jesuslied. Und ich weiß, ich kann heute Morgen bei weitem nicht darauf eingehen, aber ich möchte Ihnen gerne den Grundgedanken deutlich machen, dass dieses Lied etwas gesucht hat. Das Lied hat etwas gesucht. Das Lied hat gesucht, wie kann ich Jesus mit einer Begrifflichkeit beschreiben, die die Besonderheit dieses Jesus kennzeichnet? Und da sind die auf den Begriff gekommen, der für uns eher komisch ist. Nämlich, sie sind auf den Begriff gekommen, der Erstgeborene. Das war aus ihrer Sprachwelt, aus der jüdischen Sprachwelt, ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Für uns ist er eher ein komischer Begriff, Jesus, der Erstgeborene, oder wie es dann im Griechischen heißt, Prototokos, ja, der Erstgeborene. Was dieses Wort für uns löst, das gar nicht was Besonderes aus, aber für den Dichter hat es was ganz Besonderes ausgedeutet. Denn Sie merken, er hat es als Leitmotiv für beide Hauptstrophen genommen. Er sagt, dieser Jesus, das ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, Strophe 2, und er ist der Erstgeborene von den Toten. Das waren die beiden Strophen. Erstgeborener vor aller Schöpfung, Jesus Erstgeborener von den Toten. Das war sein Stichwort, war dieses Stichwort. Also wenn Sie das jetzt im Liedverzeichnis hätten finden müssen, dann wäre da drüber gestanden, Jesus der Erstgeborene. Da haben wir jetzt wenig Lieder von. Aber der Gedankengang dahinter ist, dass das Wort der Erstgeborene, so ein bisschen AT sind wir ja zu Hause, dass es für uns insofern schon ein bisschen eine Brücke darstellt, dass der Erstgeborene ein ganz besonders herausragendes Recht hat. Er war hochgehoben über alle anderen. Er hatte eine Vorrangstellung. Er war der Bevorzugte in jeder Weise. Er war herausgehoben aus dem Volk, aus der Familie, hatte ursprünglich priesterliche Funktionen und so weiter und so weiter. Und dieser Gedankengang, der hat jetzt diesen Liederdichter inspiriert. Jesus ist der Erstgeborene, er ist der mit einer Vorrangstellung, es ist der vor allen anderen steht. Aber in unserer Kultur, ich könnte mir denken, dass auch in Ihrem kleinen Kopf, das heute rumschwirrt in Ihrem Herz, denkt man so, ja, nach dem Erstgeborenen kommt ja dann der Zweite, Dritte, Vierte. Also er hat eine prozentuale, er hat eine relative Vorrangstellung. Und genau das will natürlich der Autor nicht sagen. Sondern sein Gedankengang ist zu sagen, er ist der, was machen wir denn jetzt? Er ist der ganz andere. Wir haben keinen richtigen Begriff dafür. Tatsächlich, wir haben keinen richtigen Begriff dafür. Er ist nicht nur im Sinn einer Aufzählung der ganz andere. Nicht nur im Sinn eines relativen Abstands Nummer 2, sondern er ist einfach außerhalb jeder Kategorie. Er passt nicht rein. Er ist die Nummer 1. Was ist am besten? Ja? Jesus, die Nummer 1. Oder die 2, 3, 4, 5. Nein, Jesus die Nummer 1. Außerhalb aller anderen Persönlichkeiten. Keine Konkurrenz. Völlig eigene Liga. Einzigartig. Das ist Jesus. Das wollte er sagen. Jesus ist was ganz anderes. Er ist der Erstgeborene. Das versucht er deutlich zu machen, indem er mit zwei großen Welten das beschreibt. Mit der Schöpfungswelt und der Erlösungswelt. Und damit in der Bridge zeigt er noch die Gemeindewelt. Haben Sie das Lied? Schöpfungswelt, Erlösungswelt, Gemeindewelt. Das ist mein Jesus, sagt uns der Kolosserbrief. Und immer in diesem Dreiklang, sehr schön aufgeführt, durch ihn, in ihm, zu ihm, immer Himmel und Erde, immer Totalität, das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus im Vergleich, im Gegenüber, das ist das, was der Autor im Kolosserbrief uns sagen will. Was sagt er uns denn darin? Er sagt uns in diesem Lied tatsächlich, wenn du Jesus begegnest, so wie er sich mir geoffenbart hat, wie er mir deutlich geworden ist, dann ist dieser Jesus der absolute Schöpfer. In ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, inklusive der Throne, der Herrschaften, der Mächte und Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Es ist alles, vor allem besteht alles in ihm. Also mehr alles und mehr Totalität geht nicht, das ist Jesus. Warum ist diese erste große Strophe so wichtig? Weil wir, damals wie heute, wir rutschen ganz schnell auf diesen Erlöserteil, Strophe 3. Jesus, das ist der, der auf die Welt gekommen ist, der am Kreuz war, der gestorben ist. Ja, das ist er auch. Aber er ist auch das. Er ist Strophe 1. Er ist dieser Pantokrator, ist der Herrscher über das gesamte All. Und das gibt diesem Lied seine besondere Strahlkraft, seine Leuchtkraft. Und der Jesus, der da angebetet wird, merken Sie, der Jesus, der da angebetet wird, der ist, wie war es bei Petrus? Der ist entgrenzt. Der passt doch nicht in den Rahmen. Den kann ich doch nicht mehr steuern. Wie soll ich auf diese verrückte Idee kommen, den steuern zu wollen, von dem es heißt, es ist alles in ihm geschaffen, zu ihm hin, durch ihn. Alle Mächte, alle Systeme aller Zeiten sind vor ihm. Nein, 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 nein. Der ist mir wirklich mir komplett entnommen. Den steuere ich nicht mehr. Ich habe ihn, wenn ich das Lied singe, entgrenzt. Ich habe ihm eine ganz andere Bedeutung und Autorität gegeben. Das ist es. Das wird deutlich. Und wer das singt, der legt ja nicht nur ein Liebeslied dahin, ein wunderschönes Liebeslied, in dem er Jesus in seiner schöpferischen Kraft beschreibt. Er gibt natürlich auch vor allem einen Bekenntnistext ab, einen ganz erstaunlichen Bekenntnistext. Denn wenn ich das hier sage, wer Jesus ist in dieser Strophe 1 aus Kolosser 1, wenn ich das Lied anbeten singe, irgendwo im 2. Jahrhundert in Bithynien in Kleinasien oder im Jahr 2022 auf Langensteinbach, wenn ich das besinge, wenn ich das sage und bekenne, dann ehre ich damit den allmächtigen Gott in Jesus Christus, in dieser Person. Wir beten Jesus als Gott an und zwar als den alleinigen Gott. Wenn das ankommt, dann hat das nicht nur ein Liebeslied, dann hat das nicht nur einen Bekenntnischarakter, dann ist das natürlich auch ein Vertrauenstext. Denn damit habe ich natürlich jetzt einen Gott gesetzt, diesen einen Gott für mich gesetzt. Und wenn ich diesen einen Gott gesetzt habe, Sie ahnen das schon, dann drückt er in diesem Moment durch mein Lied alle anderen weg. Und in diesem Augenblick merken Sie die Wirkung dieses Liedes. Da verschwinden plötzlich von dem Plateau der Götter ganz viele. Es wird richtig leer auf dem Plateau der Götter. Da wird plötzlich aufgeräumt, weil die ganzen Götter, die rumstehen, die haben dann nicht mehr diese Bedeutung, nicht mehr diese Relevanz. Es findet das große Götteraufräumen statt. Ach, so ein Lied schafft ein Götteraufräumen. Da gehen sie in den Tag hinein und denken, ach du meine, wem muss ich noch dienen, auf wen muss ich noch hören, welche Macht ist noch für mich wichtig, wer darf nicht beleidigt werden von mir, wer muss noch angebetet werden, welche Religion, welche Ideologie, welches System. Und dann singen sie, Jesus, du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, du bist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, in dir ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare und noch zur Sicherheit sage ich noch dazu, alle Thronen, alle Herrschaften, alle Mächte, alle Gewalten, denken sich da rein in diesen Viererklang, was sie auch immer wollen, was auch immer wieder an Mächtigkeiten, an Kräften, an Systemen Gottes Charakter in ihrem Leben kriegen möchte. Das ist ja ein Riesensortiment, ich zähle es nicht zum x-ten Mal auf. Alles, was in ihrem Leben göttlichen Charakter hat, Dienstcharakter, Verpflichtungscharakter, Religionscharakter hat, wird in diesem Augenblick aufgeräumt. Ach, ist das schön leer. Es ist richtig leer geworden. Und vor ihnen steht nur noch ein einziger Name, nämlich Jesus. Jetzt sind sie mit mir ganz nah beim Bekenntnis aus der Barmesnot. Jesus Christus, das ist das eine Wort, das wir zu hören, dem wir zu glauben, dem wir zu vertrauen haben, im Leben und im Sterben. Es ist ein großes Götteraufräumen. Wer Strophe 1 aus dem Kolosserbrief singt, ist eine befreiende Tat, wenn die Götter das Territorium meines Lebens zu verlassen haben, weil Jesus, der Schöpfer, sich in die Mitte gestellt hat in meinem Liebes-, Bekenntnis- und Vertrauenslied. Ich gehe in die Bridge hinein und freue mich an der Bridge, an der Zwischenstrophe, wie es so schön heißt im Griechischen. Und wenn ich in der Zwischenstrophe bin, dann kommt da plötzlich ein Thema rein, das natürlich das Proprium, das Besondere in dieser Zeit, in diesen 2000 Jahren gewesen ist und noch ist, was eben zu unserem christlichen Glauben dazu gehört, dass er sich tatsächlich, was für ein Faszinosum, dass dieser Jesus, dieser Schöpfergott, dass er sich aus allen Nationen, aus allen Stämmen, Völkern, Menschen herausgerufen hat, denen er sich geoffenbart hat, die zum Glauben an ihn kommen durften und die fortan zu diesem Organismus der Gemeinde, seines Leibes dazugehören. Er ist vor allem und es besteht natürlich auch alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Die Zwischenstrophe hebt in der Mitte das insbesondere hervor, was die Jesus-Gemeinde ausmacht. Seine Gemeinde, sein Leib und er in der absoluten Führungsrolle mit dieser schönen Beschreibung, die wir insbesondere aus den paulinischen Schriften kennen. Jesus, das Haupt der Gemeinde. Aber mit diesem Haupt der Gemeinde und der Erkenntnis, dass sie das Lied singen, ergeht es ihnen so, dass sie plötzlich merken, ich bin ja absolut privilegiert. Ich bin ja privilegiert. Ich gehöre ja zu einem Organismus dazu. Das ist ja der Wahnsinn, wenn ich in Strophe 1 mein Haupt als den Schöpfer des gesamten Universums gepriesen habe und wenn ich in Strophe 3 ihn als den Vollender der gesamten Erlösung preise und in der Mittelstrophe, in dem Zwischenstück, ehre ich ihn als das Haupt der Gemeinde und ich bin nicht etwa nur, verstehen Sie, ich bin nicht etwa nur außen vor, ich gucke nicht nur auf ihn, sondern ich gehöre zu ihm, ich bin mit ihm, ich bin paulinisch in ihm, ich bin Teil des Ganzen. Dann hat dieses Lied natürlich eine Wirkung, dass der, der das Lied singt, sich als diesen Privilegierten erkennt und begreift. Jetzt stellen sich da irgend so einen Christen da im 2. Jahrhundert vor, der irgendwo in Bithynien am Sonntagmorgen um 4 versucht, mit ein paar Christen zusammen Jesuslieder zu singen. Weil er weiß, spätestens um 4:30 muss ich bei meinem Sklavenherrn antreten. Aber das singt er. Du bist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Du bist mein Haupt. Du bist der Schöpfer des Alls. Du bist der Vollbringer der gesamten Erlösung. Ich bete dich an. Merken Sie was? Merken Sie, wie eine Privilegierung ganz anderer Qualität, ganz anderer Dimension in so ein kleines irdisches Leben hineinfließt und Menschen das wissen, das glauben, das anbeten, singen dürfen. Mein Gott, so vieles mag in meinem Leben unscheinbar, nebensächlich, doof, quer, schwierig, notvoll sein, aber das ist der Schatz meines Lebens, dass du, der lebendige Gott, aus purer Liebe dich mir zugewandt hast. Und ich dich, Jesus, den Schöpfer des Alls, und ich dich, Jesus, den Vollbringer der ganzen Erlösung, dass ich dich ehren darf als mein Haupt, weil ich mit zu dir, zu deinem Leib gehören darf. Ich bin Teil von dir, ich bin Teil von dir. Hat das früher versucht, so deutlich zu machen, denken Sie an die großen Künstler. Wenn die großen Künstler ihre Werke vollbracht haben, ich finde das so faszinierend, wenn dann tatsächlich mal Bilder erklärt werden, wo man da als Laie überhaupt keinen Zugang hat. Und dann war es immer wieder bei den großen Künstlern, dass der Stifter dieses Werkes dem Künstler den Auftrag gab, sich selbst, den Stifter, an irgendeiner Stelle mit ins Bild hineinzubringen. Ja? Und das ist etwas Bewegendes, weil dann plötzlich zeitlich vollkommen anachronistisch in einem Gemälde, wo Jesus auftaucht, plötzlich der Stifter auftaucht. Ja, der steht dann mit dabei bei irgendeiner Szene, man erkennt die Gesichtszüge, man weiß, das ist der Bischof so und so oder wie auch immer, oder der große wohlhabende XY, der dieses Gemälde protegiert hat. Aber er will mal zum Ausdruck bringen, ich gehöre dazu. Ich bin auch da mit dabei. Ich gehöre zu diesem Jesus, dessen Bild da gerade gemalt wird. Ich bin ein Teil, ich gehöre mit in das Gesamtbild hinein. Sie gehören mit hinein. Sie und ich, die mir an Jesus Christus glauben, sie gehören das Gesamtbild von Jesus mit hinein. Sie werden damit reingemalt. Ich weiß auch nicht, was die nächsten Stunden, Tage bringen, das weiß ich doch nicht. Nicht für Sie und nicht für mich, niemand weiß das. Aber ich weiß, Sie sind mit hineingemalt ins große Jesusbild. Da sind Sie mit drin. Er ist das Haupt. wie die Glieder, wir sind mit drin. Und dann war der kleine Gottesdienst in Kleinasien, Bithynien zu Ende und ist mal losgezogen. Mit Jesus im Kopf, mit Jesus im Herz, mit Jesus dabei in den nächsten Stunden. Mit allem, was da war, mit allem, was da war. Aber das schwingt mit. Jesus, ich bete dich an, du Schöpfer. Jesus, ich bete dich an, du Haupt des Leibes und ich bin dabei. Jesus, ich preise dich über die Erlösung, die du geschaffen hast, dritte Strophe. Die Erlösung, die du geschaffen hast. Jesus, das ist der Erlöser. Ich bin in meiner Erzählung ein bisschen durcheinander gekommen. Also erste und zweite Strophe und Zwischenstrophe wollte ich eigentlich Ihnen sagen. Also, jetzt sind wir bei der eigentlichen zweiten Strophe, nämlich bei Jesus, der Erlöser. Wie geht das los? Er ist der Erstgeborene wovon? Der Erstgeborene von den Toten. Er ist Nummer eins, das gab es vorher nicht, das konnte es gar nicht geben. Erst in dem, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er die Macht des Todes entmächtigt. Und in seinem Auferstehen gab es jetzt und gibt es jetzt neues Leben, Leben aus der Ewigkeit. Und dieser Jesus, das ist der Erstgeborene, außerhalb aller anderen, Nummer eins, absolute Nummer eins. Wie kann ich mir das vorstellen? Paulus schreibt es nachher noch einmal in Kolosser 2, Vers 9. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist nicht nur ein Teil, ein Ausfluss, sondern es ist eine Identität. Das gesamte Gottes ist in dieser einen Person, ist in Jesus da. Und dieser eine Jesus hat nach dem Willen dieses Gottes, hat dieses Heil vollbracht. Er hat es vollbracht, alles mit sich versöhnt, es sei auf Erden und oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das Lied in der dritten Strophe ehrt diesen heilvollen Jesus. Einen heilvollen Jesus. Das ist etwas Unglaubliches, was über dieser Welt steht. Über dieser Welt steht, tatsächlich hören Sie es, über dieser Welt, Sonntag, 26. Juni 22, über dieser Welt steht Shalom. Shalom. Das ist ein so gewichtiges Stück, dass wir das nicht vergessen. Dass wir es nicht vergessen und in die Resignation abdriften. Und den großen Weltuntergangsdramaturgie hinterher dackeln. Über dieser Welt steht Shalom, damit wir nicht in die revolutionäre, kämpferische Schiene uns hineinnehmen lassen. Sondern der eine hat Frieden gemacht. Er machte Frieden durch sein Blut am Kreuz. Frieden nicht nur als Option. Frieden als Faktum, das er geschaffen hat und der sich durchsetzen wird in seinem Heilsplan über dieser Welt. Ist das nicht unglaublich schön und wichtig? Und das muss ich doch singen. Wenn ich das nicht singe als mein Liebeslied zu Jesus, als mein Bekenntnis zu Jesus, als mein Vertrauen zu Jesus, kommen doch ganz andere Weltsichten in mir durch. Ach, sie kommen doch mit mir nicht als allererstes, wenn sie in die Welt reingucken, auf Shalom. Sie kommen auf alles andere, aber nicht auf Shalom. Und der Mensch in Christus, dem er begegnet ist, besingt den in Christus geschenkten Shalom. Der Gekreuzigte hat Frieden gemacht und dieser Friede wird das Ziel dieser Welt sein. Und das aufnehmend, merken Sie es nochmal, das aufnehmend schafft doch eine Wirklichkeit. Da gehe ich doch anders durchs Universum durch. Da gehe ich doch anders mit Menschen um. Auch mit Menschen, die ganz anders ticken und die aus meiner Sicht überhaupt keine Ahnung haben von dem, wie die Welt eigentlich zu laufen hat und was ich so meine und denke. Aber ich habe eine andere Basis, weil in Christus der Shalom gestiftet ist. Das schafft doch auch eine andere Bekenntnisformel, was wir weiterzugeben und weiterzusagen haben. Und das ist der tiefe Ausdruck meiner Liebe zu Jesus. So bist du, so habe ich dich wahrgenommen gelernt. Du bist der Shalom-Setzer, der Shalom-Bringer. Haben Sie das Lied? Haben Sie es ein bisschen? Ich weiß, die Liedstile haben sich geändert. Von damals zu heute. Wir haben die verschiedensten Epochen in den letzten 2000 Jahren durchmarschiert. Und dabei sind wir nur in unserem kleinen europäischen Kontext, wenn Sie noch universal das Liedgut der Jesusleute ins Visier nehmen, da haben wir nochmal ganz andere Welten. Aber immer, egal welcher Stil, egal was da läuft, es ging darum, diesen Jesus zu beschreiben. Und wenn man diesen Jesus beschreibt, wenn man ihn beschreibt, dann ging es immer darum, dass man irgendwie das hinkriegt, das aufzunehmen, dass das mehr ist als nur eine Weltanschauung, nur eine Religion, nur eine Ideologie. Es ist mein Leben. Es ist mein Leben. Dieser Jesus, das ist mein Leben. Auch ihr, die ihr fremd und feindlich gesinnt wart in euren bösen Werken, auch euch hat er versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig, untadelig, makellos vor sein Angesicht stelle. Bleibt nur im Glauben gegründet, fest, weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, auch ihr. Auch ihr habt es erlebt, dass er euch versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes, auch ihr. Und jetzt merken Sie, jetzt sind wir bei uns. Ich weiß nicht, wie er das bei Ihnen geschafft hat. Ich weiß es ja nicht. Oder von ganz wenigen nur. Wie er es geschafft hat, dass Sie, wie ein Petrus, sagen konnten, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wie bei Ihnen diese Entgrenzung stattgefunden hat. Wo klar wurde, Jesus ist mehr. Viel, viel mehr. Vielleicht ganz, ganz wachsend. Über einen längeren Zeitraum ist Ihnen das beim Wahrnehmen der Bibel, der Worte Gottes, der Gottesdienste, das Herz aufgegangen und es ist vor Ihnen entstanden, dass Sie sagen konnten, ja natürlich, das ist Jesus. Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder Sie haben sich als Kind vielleicht entschieden oder als junger Mensch und sind zum Glauben an diesen Jesus gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen geschafft hat, dass Sie mit mir heute Jesus-Lieder singen. Und ihn ehren und ihn anbeten. Aber das ist es doch. Es ist was passiert. Er ist in ihr Leben, er ist in mein Leben hineingetreten. Und niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Und jetzt sind sie Christ geworden. Und jetzt singen sie ihm fortan ein Liebeslied. Sie singen ihm ein Liebeslied. Das tun sie. Wenn Sie die Hände falten und mit ihm beten, wenn Sie es anderen sagen, wer für Sie Jesus ist, Sie singen ihm ein Liebeslied. Ganz entscheidend besingen Sie Jesus. Und Sie können auch ruhig mit Kolosser 1 besingen. Eignet sich sehr gut als Liebeslied. Ich ehre dich als den Schöpfer des Universums. Ich liebe dich als Haupt der Gemeinde. Ich weiß von deinem Shalom, den du für den gesamten Kosmos gesetzt hast, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Aber ihr Liebeslied bleibt nicht intim für sich, sondern ihr Liebeslied wird zum Bekenntnislied. Das haben wir zu bekennen. Wir haben Jesus zu bekennen. Wir können ganz viel nicht machen oder nur anteilig machen, prozentual machen, nicht alle machen. Aber das haben wir miteinander als Aufgabe, diesen Jesus in die Mitte zu stellen. Denn wir wollen ihn ehren. Gott, Jesus soll seine Ehre bekommen. Und deswegen wird er gepriesen an diesem Ort. Als der Schöpfer des gesamten Universums, als das Haupt der Gemeinde, als der Shalom-Stifter für den gesamten Kosmos in seinem Blut. Und dieses Liebeslied und dieses Bekenntnislied wird dann zum konkreten Vertrauenslied. Denn jetzt sage ich, Herr Jesus, wenn du der Schöpfer des Universums bist, das Haupt deiner Gemeinde, der Erlöser des gesamten Kosmos, dann werde ich dir jetzt und heute vertrauen. Ich werde auf dich hören, denn du bist das eine Wort, auf das ich zu hören habe. Im Leben und im Sterben. Ich werde hören, wo du mich tröstest. Wo ich so angefochten und so niedergeschlagen und so müde geworden bin. Und ich werde deine Stimme hören. Und ich werde dich hören, dir anhören, wenn du mich korrigierst. Wenn du der Schöpfer des Alls, das Haupt der Gemeinde, der Gründer der Erlösung. Wenn du mit mir sprichst, dann will ich auf dich hören. Du bist das eine Wort. Du darfst alles mir sagen. Du musst alles mir sagen. Und ich werde dir vertrauen, auch in dem, was ich zu tun, was ich zu lassen habe. Ich werde dir vertrauen. Und dann sind sie mit mir in der absoluten Mitte des christlichen Glaubens angekommen. Bei dieser Beziehung zu dieser einen Person, auf die alles, absolut alles ankommt. Auf der Höhe ist uns Jesus wichtig. Aber nicht einfach nur irgendwie Jesus, sondern Jesus so, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Als das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und dann können wir tatsächlich miteinander sagen, Herr Jesus, du bist für mich die Nummer eins. Du stehst außerhalb jeder Konkurrenz. Du bist unvergleichlich, du bist einzigartig. Dich gibt's nur einmal. Herr Jesus, ich liebe dich und ich bekenne dich und ich vertraue dir. Kommt, wir beten zu Jesus. Jetzt bist du, Herr Jesus Christus, hier in unserer Mitte. Noch unsichtbar für uns und doch da. Gegenwärtig durch deinen wunderbaren Geist. Wohnung nehmend in unseren Personen. Du, das Haupt des Leibes deiner Gemeinde, auch unser ganz persönliches Haupt. Wir beten dich an und geben dir an diesem Ort, in der Gemeinschaft derer, die dich lieb haben, die Ehre. Wir danken dir für dieses Wunder, dass du in unser Leben hineingetreten bist. Dass du uns das geschenkt hast, dass wir in unserer Biografie, in unserem kleinen Leben das sagen dürfen. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir danken dir dafür. Der Jesus Christus mit diesen Liedtexten, der Jesus-Leute des ersten Jahrhunderts, wollen wir dich anbeten und dich ehren und dir unsere Liebe und unser Bekenntnis ausdrücken. Du bist der Schöpfer des gesamten Universums. Es gibt nichts außerhalb von dir. Alles untersteht dir, alles lenkst du, alles bestimmst du. Du allein, du bist Gott. Und wir bitten dich, dass du auch in unserem Leben das große Götteraufräumen hinkriegst. Immer wieder neu. Und du, wunderschön, ganz allein, diesen einen Platz in unserem Leben einnimmst als unser Gott. Und wir beten dich an, als den, der über dieser geplagten, sündigen, kaputten, schwierigen Welt seinen Shalom hingesetzt hat. Und wo wir es irgendwie können, da wollen wir hinweisen auf dich, auf das Heil, das du geschaffen hast, in deinem Sterben und Auferstehen, in deinem Blut, das für uns und den gesamten Kosmos geflossen ist. Und wir beten dich über dieser Zukunft an. Und so bitten wir es. Wir bitten es für diesen Ort, wir bitten es für dieses Haus, für diese Gemeinde, dass dein Jesus-Name hier voll zum Zug kommt. Und wir bitten es für uns persönlich, dass du auch von uns dieses Liebes-, Bekenntnis- und Vertrauenslied hörst, Tag für Tag. Herr Jesus, du unser Gott, wir beten dich an. Amen.